mit Johann Kneiß.
Sehr herzlich willkommen. Ich begrüße Sie und begrüße Andreas Salcher zu einem Gespräch über die große Erschöpfung. So heißt Ihr aktuelles Buch. Sie werden es am kommenden Donnerstag präsentieren. Und der Titel sagt, worum es geht. Es geht um eine Erschöpfung, die Sie beobachten in unserer Gesellschaft, bei vielen Menschen. Welche Art Erschöpfung ist das? Woran merken Sie die?
Naja, es hat immer vom Leben ermattete Menschen gegeben, aber heute ist irgendetwas anders und viele wissen nicht, warum. Ich glaube, es ist die Dauerschleife der Krise. Also wir haben Corona auf und ab, eine Welle, Lockdowns, dann kam auf einmal der Einmarsch von Putin in der Ukraine dazu, dann die Ängste mit der Inflation. Das hat dazu geführt, dass viele Menschen, die an sich bisher gut mit ihrem Leben zurechtgekommen sind und mit dem Alltagsstress, auf einmal anfälliger für Erschöpfung geworden sind. Und das ist was Normales, das kann jeden treffen, das heißt eben auch glückliche und zufriedene Menschen leiden darunter. Ich habe viele Gespräche zu dem Thema geführt und das Interessante ist, wenn du das Wort Erschöpfung sagst, dann weiß jeder, worum es geht. Es hat zwar jeder eine andere Geschichte, aber ich habe das Gefühl, dass diese großen Krisen auf der Metaebene, die großen Krisen der Welt, in Wirklichkeit nur die Muster, die wir in uns drinnen haben, in unserer inneren Welt verstärken, also zum Beispiel die Folgen von falschen Entscheidungen. Und das ist eigentlich das, was mich in dem Buch viel stärker interessiert, weil die großen Krisen sind eh analysiert worden. Und vor allem der große Vorteil ist, diese Krisen in uns selbst drin und unsere Muster, an denen können wir arbeiten.
Sie schreiben, kurz die zitieren, die große Erschöpfung hat viele Gesichter. Unser Planet ist erschöpft von der gnadenlosen Ausbeutung und Zerstörung seiner Schätze. Unsere Welt ist erschöpft von der ständigen Unsicherheit. Unsere Gesellschaft ist erschöpft von der Politik. Unsere Kinder sind erschöpft vom Bildungssystem. Die Ärzte und das Pflegepersonal sind erschöpft von den nie enden wollenden Wellen der Pandemie. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind erschöpft von den stundenlangen virtuellen Zoom-Meetings. Da können wahrscheinlich viele irgendwo einhaken und sagen, ja, da finde ich mich auch. Wie passt das aber zu etwas anderem, was sich auch beobachten lässt? Leute gehen aus, wie man hat den Eindruck, wie nie zuvor, kaum möglich in einem guten Restaurant einen Tisch zu reservieren. Fernreisen sind über dem Niveau von vor Corona, Skigebiete sind ausgebucht. Wie passt das zusammen? Ist das ein Kompensieren, ein Nachholen auch? Oder ist das vielleicht auch sogar Ausdruck einer, in gewisser Weise Ausdruck einer Verzweiflung?
Also ich glaube, da muss man sehr genau aufpassen. Ich glaube, wir sind eine gespaltene Gesellschaft. Sie haben schon zu Recht gesagt, die guten Restaurants, ich bin ein Innenstadtbewohner, das stimmt tatsächlich, die sind sehr ausgebucht. Aber die Menschen, die wirklich unter der Krise leiden, die finanzielle Verluste haben, die mit Depressionen zu kämpfen haben, die mit Ängsten zu kämpfen haben, das sind nicht die, die weggehen. Ja? Die müssen ihre Krise selbst alleine bewältigen und die sieht man nicht. Also ich halte auch überhaupt nichts von der ganzen Diskussion über die verlorene Generation. Erstens ist das dann eine self-fulfilling prophecy. Ich glaube, auch bei den Jungen haben wir eine gespaltene Generation. Wir haben junge Menschen, die leiden unter den vielen Möglichkeiten, die sie haben und können sich nicht entscheiden. Und dann gibt es aber mindestens 21-22% unserer Gesellschaft, in Wien ist es vielleicht sogar mehr, von jungen Menschen, die überhaupt keine Perspektive haben.
Erschöpfung ist ungleich verteilt.
Erschöpfung ist ungleich verteilt, aber das Gute ist, wir haben alle die Möglichkeit, aus dieser Erschöpfungsfalle rauszukommen. Und das ist ja das, worum es mir geht. Ich habe mich sehr mit der Frage beschäftigt, was unterscheidet eigentlich Menschen, die auch mit diesen großen Belastungen letztlich gut umgehen können, sich regenerieren können, von denjenigen, die das nicht können. Und das ist nicht nur schichtspezifisch, da geht es um ganz bestimmte Persönlichkeitsmuster. Also wenn ich das zentrale Muster gleich am Anfang sagen darf, da gibt es immer einen Abwehrreflex zu dem, was ich jetzt sage, aber viele Studien kommen, auch Csikszentmihalyi, der führende Glücksforscher, kommen immer wieder zu demselben Ergebnis. Das Muster, das Prinzip, dass Menschen, die in schwierigen Situationen es trotzdem schaffen, stabil zu bleiben und ein glückliches Leben zu führen, von solchen, die daran zerbrechen, lautet schlicht und einfach Selbstverantwortung statt Schuldzuweisung. Das heißt, am Ende des Tages sind wir selbst verantwortlich dafür, ob wir erschöpft sind, weil Erschöpfung eine Folge von Entscheidungen ist. muss man allerdings einen Disclaimer machen. Natürlich gibt es, das schreibe ich ja beim Buch, hat einen Beipackzettel wie ein Medikament, natürlich gibt es medizinisch bedingte Erschöpfungen und da muss man in Wirklichkeit zum Hausarzt gehen. Das muss man klipp und klar sagen. Es gibt Dinge, da helfen die Freunde nicht mehr, da hilft die Familie nicht mehr, da hilft auch kein Buch. Also das muss man ausklammern, das ist kein medizinisches Buch, aber für die Mehrheit der Bevölkerung trifft es zu, je besser man dieses Erkenne dich selbst, je besser man seine eigenen Muster kommt und je mehr man am Ende des Tages zu dem Punkt kommt, letztlich bin ich selbst verantwortlich für das Leben, das ich habe.
Heißt das, die Lösungen liegen eher im individuellen Bereich?
Auf alle Fälle, ja. Sonst wäre es ja nicht möglich, dass zum Beispiel bei meinen Interviews, es gibt Frauen, die haben ein Kind, sind völlig abgesichert und leben in einer klugen, in einer funktionierenden Beziehung und balancieren ständig am Rande des Nervenzusammenbruchs. Und dann gibt es alleinerziehende Mütter mit drei Kindern mit einem Fulltime-Job, die am Nachmittag noch mit ihren Kindern lernen müssen und die trotzdem Zugang zu ihrer Regeneration, zu ihren Quellen der Kraft, wie ich das nenne. Dieses Muster hat mich interessiert. Warum sind Menschen, die einen quasi unkündbaren Job haben, von Zukunftsängsten erfüllt und andererseits Unternehmer, Selbstständige, deren Geschäftsmodell, übrigens wie auch meines, völlig zusammengebrochen ist, trotzdem in der Lage, jeden Tag mit Freude aufzustellen, neue Ideen zu entwickeln, was Neues auszuprobieren, neue Kundenschichten. Dieses Muster hat mich interessiert.
Jetzt kann man sagen, als Unternehmer, wie Sie es sind, sucht man sich eher aus, wie man arbeitet, woran man arbeitet, wann man das tut. Als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin kann ich mir das nicht immer aussuchen. Und wenn die Rahmenbedingungen sich stark verschlechtern, wie es in der Pandemie der Fall war, zum Beispiel im Pflegebereich, im Gesundheitswesen, aber auch in den Schulen, dann ist das nicht nur sozusagen meine Freiheit und meine Entscheidung.
Es gibt zwei Ebenen. Das eine ist die persönliche Ebene. Es gibt tatsächlich Menschen, die eher resilient sind, die eher eine optimistische Lebenseinstellung haben. Aber das zweite, sprechen Sie völlig richtig an, ist natürlich die Unternehmenskultur. Und ich habe Ihre These, die Sie jetzt ausgesprochen haben, da hängt es nicht von der Tätigkeit ab, sehr genau geprüft. Also ich habe Interviews und Gespräche mit den Mitarbeitern der MA 48 für alle Nichtwohner, Nicht-Wien-Bewohner, das sind in den orangenen Anzügen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Müllabfuhr. Und das Interessante war, auch in der Pandemie, die haben gesagt, ich wäre auch bedauert, weil es im Sommer so heiß ist und im Winter so kalt ist und ich schleppe die Mülltonnen vom Hauseingang zum Wagen, entleere die und stelle sie wieder zurück. Würde man sagen, das ist keine besonders spannende Tätigkeit, die stinken auch noch meistens. Die haben gesagt, ich tue das gerne, ich brauche kein Bedauern. Ich bin an der frischen Luft, ich kriege eine ungemeine Wertschätzung, wir haben eine lustige Partie, wie sie das nennen, beieinander und das macht mir viel Freude. Und ohne dass diese, nehme an, Sie haben nicht alle den Viktor Frankl, diese Mitarbeiter im Detail studiert, die haben genau dieses Prinzip der Wahlfreiheit, egal wie die äußeren Umstände sind, am Ende des Tages bin ich dafür verantwortlich, wie es mir geht. Aber die Unternehmenskultur spielt natürlich eine wichtige Rolle, Sie haben das schon angesprochen, beim Pflegepersonal, in den Spitälern, wenn die Wertschätzung nicht stimmt und wenn die Fremdbestimmung total da ist und wenn die Überforderung da ist, das heißt, ich kann nicht nur eine bestimmte Anzahl von Patienten pflegen und betreuen, vielleicht ein, zwei mehr, aber nicht doppelt so viele, dann kommt es wirklich zu dieser totalen Erschöpfung und teilweise auch zum Zusammenbruch. Deswegen haben wir in diesen Branchen so viele Menschen gewechselt und wechseln noch immer.
Andreas Salcher, ich möchte Sie fragen, was Sie motiviert hat, das Buch zu schreiben, Sie auch ein bisschen besser vorstellen. Sie haben in jungen Jahren in der Politik begonnen, waren 12 Jahre, glaube ich, Mitglied im Wiener Landtag als jüngster Abgeordneter zu Beginn. Dann haben Sie 1993, auch schon wieder fast 30 Jahre her, den Philosophen Karl Popper kennengelernt. Im Jahr vor seinem Tod. Sie haben daraufhin die Sir Karl Popper-Schule mitbegründet für hochbegabte Schülerinnen und Schüler, die erste ihrer Art in Österreich, sind bis heute Vizepräsident. Sie haben sich viel mit dem Bildungssystem beschäftigt. Der talentierte Schüler und seine Feinde war ihr erster Bestseller. Die große Erschöpfung, das aktuelle Buch ist ihr 11. Man stellt sich vor, das geht nicht ohne viel Energie. Und jetzt schreiben Sie ein Buch über Erschöpfung. Wie kommt das?
Ich habe immer viele Ideen für Bücher im Kopf und ich habe lange Zeit an einer anderen Idee gearbeitet, aber wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht wirklich etwas, was sozusagen Menschen bewegt und Menschen notwendig haben, dann stoppe ich alle Arbeiten. Bei mir war es eine Kombination, ich sage es jetzt kurz, von mehreren Ereignissen. Also ich gehöre leider zu den Menschen, die tatsächlich einen nahen Menschen kennengelernt haben, der an Corona gestorben ist, nämlich mein Vater. 21 Tage auf der Intensivstation, jeden Tag warten auf den entscheidenden Anruf. Ja, und irgendwann einmal, wenn du um Mitternacht eine Nachricht auf der Mailbox siehst vom Spital, dann weißt du eigentlich schon, was los ist. Und dann kommt so eine Trauerphase. Auf der anderen Seite muss man alles organisieren. Ich habe dann noch das Wort Erschöpfung überhaupt nicht im Kopf gehabt. Ich habe eher so eine Traurigkeit, so eine Leere gespürt. Ich bin kein Unternehmer, ich bin Selbstständiger. Das heißt, Selbstständige arbeiten ständig selbst. Bei mir sind alle drei meiner Standbeine, meiner beruflichen, weggebrochen. Also es gab keine Lesungen, es gab keine Vorträge und viele Projekte des Unternehmensberater haben nicht stattgefunden. Wir haben dann was Neues gestartet, einen sogenannten 90-Minuten-Workshop, wo wir versucht haben, Arbeitsfreude und Leistung im Homeoffice zustande zu bringen. Und dann haben wir viele Interviews geführt. Und das Wort, das dann schon immer stärker gekommen ist, war Erschöpfung. Und zwar egal auf welcher Management-Ebene. Die Top-Manager waren erschöpft von bis Mitternacht Zoom-Meetings, die Mitarbeiter, die zu Hause dann auch noch mit ihren Kindern lernen mussten. Also da hat sich das ausgeprägt. Und etwas, was mich dann auch noch sehr berührt hat, war im Spiegel, war heuer eine große Geschichte mit dem Titel Kaputt über eine Müttergenesungsklinik, wo Mütter, die einfach nicht mehr konnten, ohne ihre Kinder sich dort haben einweisen lassen. Der Bedarf ist übrigens 10-mal so groß. Und da habe ich begonnen, in meinem Freundinnenkreis zuerst zu fragen, wie es ihnen geht. Und da ist dieses Thema Erschöpfung immer stärker gekommen. Bei meinen männlichen Freunden habe ich schon ein bisschen genauer und nachdringlicher fragen müssen. Wir Männer haben offensichtlich größere Probleme, dieses Wort in den Mund zu nehmen, aber dann sind natürlich auch existenzielle Ängste, Ängste vor dem Krieg, Ängste um die Familie herausgekommen. Und aus all dem zusammen ist mir dann, ja, und der letzte Ausschlag war natürlich dann, wie ich schon gesagt habe, diese Zusammenballung der Krisen nach dem Einmarsch von Putin in der Ukraine. Und aus all dem ist dann die Idee entstanden, zu sagen, eigentlich interessiert mich das, wobei mir klar war, nur die Mythen und die Wahrheiten, wie ich das nenne, vom Thema Erschöpfung ein bisschen zu analysieren, das ist zu wenig. Die Menschen wollen auch, deswegen heißt der zweite Teil die Quellen der Kraft, die Menschen wollen auch wissen, okay, aber was tue ich jetzt? Wie komme ich da raus? Was ist das Muster von Menschen, die trotzdem gut zurechtkommen, sich leichter regenerieren im Vergleich zu den Menschen, die das nicht so gut können?
Sie haben Ihre Freundinnen erwähnt, da würde ich auch gerne einhaken. Es haben ja verschiedene Untersuchungen während der Pandemiezeit gezeigt, dass Frauen, Ehefrauen, Mütter da offenbar viel stärker in die Pflicht genommen worden sind, also mehr zu organisieren hatten mit dem Homeschooling, Distance Learning der Kinder plus Haushalt plus die eigene Arbeit. Also das führt uns zurück ein bisschen zur Frage nach, ist es nur die eigene Wahl oder sind es auch die Umstände, sind es auch die anderen, sind es aus Sicht der Frauen die Männer und umgekehrt, da möchte ich auch Sie einladen, dass Sie mit uns sprechen. Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns, sagen Sie uns, sehen Sie Erschöpfung als verbreitetes Phänomen bei sich selbst, bei anderen oder empfinden Sie das Gerede als übertrieben? Gibt es keinen Grund für Erschöpfung? Wir sollten uns vielleicht mehr zusammenreißen. Rufen Sie uns an unter 0800 22 69 79, 0800 22 69 79 oder schreiben Sie uns ein E-Mail an punkt1@orf.at.
Wir haben ein Problem in unserem System, die Maschine läuft nicht mehr rund. Es kracht im Getriebe, ihr seht was kaputt, keine Panik, wir finden den Grund. Es ist nicht mehr schön nach draußen zu gehen und die Luft ist dick und sie riecht nach Kerosin, wenn die Flugzeuge ziehen und ein neuer Morgen anbricht. Nach Kerosin, wenn die Flugzeuge ziehen und ein neuer Morgen anbricht. Wir werden älter, gleichgültiger, kälter. Ich glaube, wir müssen reden mit der Generation unserer Kinder, denn für sie wird schon bald unbequem. Unser Wohlstand wird sie nicht retten, wenn man sie vor die Tatsache stellt, dass es vielleicht schon zu spät ist für die Genesung der Welt. Dass es vielleicht schon zu spät ist für die Genesung der Welt. Wir haben es vertan in all den Jahren, uns um die Zukunft zu kümmern. machen weiter, bis die Wälder in Asche liegen und die Städte in Trümmern. Doch wer wird diese Verwüstung hinter uns aufräumen müssen? Wir haben die Zukunft durch unser Tun auf dem Gewissen. Wir haben unsere Zukunft durch unser Tun auf dem Gewissen. Ich seh dich lachen, tanzen und spielen, du bist ja noch so klein. Doch meine Ängste und Sorgen werden bald deine sein. Die Erde ist schwer krank und ich frag mich, wird sie überleben? Mit oder ohne uns sich immer noch weiter drehen. Mit oder ohne uns sich immer noch weiter drehen. Hör, wie sie aufbegehren gegen dieses kranke System. Da fasse ich wieder neuen Mut. Ja, die Jungen, die werden sich wehren. Die wird man nicht alle kaufen. Ja, mein Kind, ich glaube ganz fest, dass deine Generation retten wird, was man euch von der Welt übrig lässt. Oh, dass deine Generation retten wird, was man euch von der Welt übrig lässt. Dass deine Generation retten wird, was man euch von der Welt übrig lässt.
Eine Generation vom neuen Album von Dominik Planck. Die Sorge über die Entwicklung der Welt aus Sicht eines Vaters, so klingt es. Auch die äußeren Krisen, die Krisen der äußeren Welt tragen bei zur großen Erschöpfung, haben wir zu Beginn der Sendung besprochen. Große Erschöpfung, so heißt das Buch meines Gastes Andreas Salcher. Aber das ist ein Mythos, sagen Sie, oder haben Sie schon kurz angedeutet? Und da bitte ich Sie jetzt um eine genauere Erklärung, als dass die Krisen in der äußeren Welt, die, sagen Sie, verstärken nur etwas.
Ja, weil die Krisen der äußeren Welt, die sind ja unbestreitbar. Das ist einfach diese Zusammenballung, die wir vor allem in Europa in dem Ausmaß nicht erlebt haben. Also wenn wir den Blick, und das tut ja eins ja gerne, ein bisschen weiterschweifen lassen, für viele Menschen von diesen 8 Milliarden, die wir sehen, ist das, was wir erleben, eigentlich schon lange das Tagtägliche. Das muss man immer dazu sagen. Aber für uns ist es natürlich etwas Neues und wir müssen eigentlich dankbar dafür sein, dass wir noch immer in einem der reichsten und wohlhabendsten Länder der Welt leben. Das muss man als Vorbemerkung sagen. Aber diese Krisen der Welt sind da und in dieser Verschärfung haben wir das alle noch nicht erlebt. Trotzdem glaube ich, dass der ängstliche Mensch oder der Mensch, der vorher schon nicht sehr resilient war durch diese äußeren Krisen, eher zur Erschöpfung neigt als jemand, der sagt, okay, das ist jetzt eine schwierige Situation, aber gut unterscheiden kann zwischen dem, womit muss ich mich abfinden? Und ich habe keinen Einfluss. Also denkt man es im Negativszenario. Es gibt wirklich viele Menschen, die machen sich jetzt die Sorge, dass Wladimir Putin die Atomwaffe einsetzt, taktische Atomwaffen. Ist das möglich? Ja, das ist möglich. Ist es wahrscheinlich? Nein, es ist nicht wahrscheinlich. Habe ich einen Einfluss darauf? Nein, ich habe keinen Einfluss darauf. Daher macht es wenig Sinn, sich auf Dinge zu konzentrieren und noch dazu, wenn man dann in so Gruppen drinnen ist, in so Blasen drinnen ist, die sich da wechselseitig verstärken. Ich habe wirklich eine persönliche Freundin gehabt, die dann die Angst hatte, das Haus wird morgen bombardiert und sie hat das schon abgedichtet und gesagt, du, dein Haus wird morgen nicht bombardiert. Das heißt, das, was wir machen können, ist sehr wohl andere nicht noch in ihrer Angst zu bestärken, sondern Mut zu machen, sie aufzurichten. Sie haben das, glaube ich, schon gesagt und das kommt bei dem Lied da auch ein bisschen raus. Ich kann das nicht alles alleine machen. Ich bin nicht alleine. Ja? Es gibt diese drei großen, also früher hat man gesagt, wenn man vermögend ist, gibt es drei Regeln, wie man sein Vermögen anlegt. Erstens ein Drittel Wertpapiere, ein Drittel Grund und Boden und ein Drittel Gold. Ja? Ich glaube, die Zeiten haben sich sehr geändert, abgesehen davon, dass es wenig Vermögende gibt. Aber ich glaube, wir sollten nicht nur unser Geld täglich zählen, sondern wir sollten unsere Freunde zählen. Das heißt, wenn ich mein soziales Netzwerk, das ich habe, stärke, wenn ich nicht nur nach dem Nutzen schaue, der andere für mich haben, wenn ich selber dann für alle nutzlos bin, werde ich keine Hilfe haben. Das heißt, es geht gerade in der globalen Krise darum zu schauen, was ist mein unmittelbares Umfeld, wie kann ich das stärken? Das funktioniert übrigens im ländlichen Bereich natürlich besser als im städtischen Bereich. Also ich sage immer, zähl täglich deine Freunde und nicht nur dein Geld. Das gibt dir dann eine gewisse Kraft und eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen diese großen Krisen der Welt. Und freu dich an den tagtäglichen Dingen, die da sind. David Steindl-Rast, der große Benediktinermönch, kommt hier in meinem Buch vor. Ich schneide es jetzt nochmal an, weil der stellt natürlich eine ganz wichtige Frage und sagt, wie kann man eigentlich in Zeiten wie diesen dankbar auf der Welt sein? Aber er stellt sich dieser Frage und gibt auch Antworten, an denen man eigentlich nicht vorbei kann. Weil wenn ich jetzt nur in die Frustration und in die Depression falle, also wie die Amerikaner sagen, the Great Resignation, ist genau das, was wir nicht brauchen. Was wir brauchen, ist die Zuversicht und die Kraft. Das sagt sich leicht, aber wenn man das für seine Freunde tut, wenn man es für sich selbst tut, dann geht es einem besser. Viktor Frankl, am Ende des Tages haben wir immer zumindest einen minimalen Entscheidungseinfluss auf das, wie wir mit diesen äußeren Umständen umgehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Viktor Frankl ja seine Lehre am dunkelsten Platz der Welt, nämlich in den Konzentrationslagern der Nazis entwickelt hat und dort auch herausgefunden hat, dass die Menschen, die auch dort sich diese ganz letzte Freiheit nie haben nehmen lassen, und wenn das damals schon möglich war, dann sollte es eigentlich in unserer Zeit auch möglich sein, für sich diese Entscheidung zu treffen, sich diese Freiheit zu nehmen, diese großen der Krisen der Welt zwar zu sagen, ja, die sind da, die sind schlimm, aber was ich daraus mache, wie ich damit umgehe, ob ich anderen Angst weitergebe oder ob ich andere bestärke, das liegt noch immer bei mir.
Andreas Solcher ist zu Gast im Punkt 1. Erster Anrufer ist Herr Hirzegger. Grüße Sie.
Oh, guten, schönen Nachmittag. Ich kann auch nur bestärken, was ich gerade über Viktor Frankl gehört habe, Logotherapie. Ich war 2000 Ferialbetreuung in Caldonazzo fürs SOS Kinderdorf. Am Anfang hat die Heimmutter gesagt, also ich soll weniger Gas geben, aufgrund dessen, weil ich werde am Zahnfleisch daherkommen, wenn die 2 Monate um sind, weil die Kinder mich wahnsinnig gemacht hätten. Das Taxi Orange ist dann zu uns runtergebracht worden. Wir haben einen Taxi Orange-Tanz veranstaltet. Ich bin dann mit meiner Gruppe Mountainbike gegangen, habe mit dem ganzen Dorf eine Wasserbombenschlacht gemacht. Ich habe dann auch noch Schnitzeljagd gemacht, nach Verona sind wir gefahren. Mir ist die Energie nicht ausgegangen. Ich bin nicht erschöpft worden. Nur die anderen, die eben gesagt haben, nicht so viel, weil die Energie, die sind noch die 2 Monate, haben keine Energie mehr gehabt. Aus meiner Sicht wirklich das, was gerade über Viktor Frankl, die Freude, hat mich dazu getrieben, dass ich nicht erschöpft wurde. Die anderen haben sich vielleicht eingeredet oder so. Das ist nicht gut, so viel zu tun, weil sonst verliert man die Energie oder so. Ich habe sie nicht verloren. So sehe ich das. Die Freude war es.
Vielen Dank, Herr Hirzegger. Vielleicht gleich dazu Herr Jorda.
Ja, hallo, Hans Jorda. Liebe Grüße, Andreas. Ich höre mit Begeisterung deine Aussagen. Ich wollte mich insofern dazu melden, als dass ich Unternehmensberater bin und wir Firmen analysieren, beziehungsweise die Manager, und uns da genau anschauen, wie gut die Manager persönlich in einer Balance sind, weil wenn die nicht quasi in sich ruhen, sind sie meistens keine guten Manager. Und pro Firma haben wir ungefähr 20-25% an Personen, die zumindest nahe dem roten Bereich oder wenn nicht sogar schon im roten Bereich unterwegs sind. Und unter Balance verstehe ich, dass man den richtigen Ausgleich hat zwischen Beruf, was man in der Firma arbeitet, zwischen Freunden und Familie, was man mit anderen macht, und mit sich selber, was man für sich macht. Das Schnellladesystem für deine eigenen Batterien liegt meistens in dem Bereich, wo du etwas für dich selber machst. Nicht in der Firma und auch nur teilweise in der Familie. Und viele Leute schauen zu wenig darauf, was sie für sich selber machen. Besonders gefährdet sind da zum Beispiel junge, aufstrebende Manager und Managerinnen zwischen 30 und 40, die im Beruf irrsinnig viel machen, die für die Familie irrsinnig viel machen und für sich selber gar nichts mehr. Die haben früher Fußball gespielt oder Basketball gespielt oder Schach gespielt, und wenn du sie dann fragst, was sie heute machen, ist gähnende Leere. ein Kollege von mir war gerade in Amerika, die haben gesagt, the busy is the new stupid. Also es geht einfach darum, dass man schaut, dass man für sich selber was macht. Dann ist die Gefahr eines Burnouts viel geringer.
Herr Jorda, vielen Dank. Ist das sozusagen ein Rezept für ja, Burnout oder die große Erschöpfung, wie Ihr Buch heißt, Andreas Salcher? Wenn man aufhört, Dinge nur unter Anführungszeichen für sich zu machen, sondern für die Firma lebt, vielleicht für die Familie lebt, nicht mehr für sich selbst.
Also der große Glücksforscher Mihaly Csikszentmihalyi, den ich ja heute schon zitiert habe, der dieses Flow-Prinzip entwickelt hat, der hat klipp und klar gesagt, Erschöpfung kommt nicht von Anstrengung. Im Gegenteil, Anstrengung, das hat ja uns der Herr Hirze gesagt, ist sogar etwas, das uns aus der Erschöpfung herausführen kann. Allerdings unter zwei Bedingungen. Es muss eigenmotiviert sein, autonom, das heißt, ich darf nicht fremdbestimmt sein, ich muss eigenbestimmt sein und es muss für mich persönlich Sinn machen. Also die Tätigkeit für ein SOS-Kinderdorf dort mit den Kindern, das macht einmal automatisch Sinn. Und das betrifft auch die Manager. Das heißt, es ist nicht nur die Tätigkeit, sondern es ist die Unternehmenskultur. Ich zitiere hier auch eine McKinsey-Studie, eine große, die sich mit dem Thema Erschöpfung auseinandergesetzt haben und die gesagt haben, dass viele Unternehmen in diese Falle gehen, quasi mit oberflächlichen, sag's jetzt mit Absicht, mit der Bestechungsfalle, also noch ein zusätzlicher Bonus, noch ein bisschen größerer Dienstwagen und so weiter. Das ist nicht das, wonach sich die Leute sehnen. Die Leute haben das Gefühl, in manchen Unternehmen, es geht nicht um mich, ich kann mich mit dem Unternehmenszweck nicht mehr identifizieren, dann auch ganz wichtig, Reorganisation, das heißt, es muss auf einmal ein Mitarbeiter das machen, was vorher zwei gemacht haben. Und wenn sozusagen die Leistungsanforderungen und die Leistungsmöglichkeiten nicht übereinstimmen, dann kommt es zu dieser Erschöpfung. Übrigens, Erschöpfung kommt auch von Unterforderung, nicht nur von Überforderung. Das ist dann nicht das Burnout, sondern es gibt auch das Bore-out, hat ein amerikanischer Wissenschaftler herausgefunden. Das heißt, ich weiß nichts mit mir anzufangen.
Wenn einem auch zu wenig zugetraut wird. Genau. Sie zitieren in Ihrem Buch einen Vergleich zwischen verschiedenen Berufsgruppen. Und interessanterweise, ich frage mich, warum ist da nach dieser Untersuchung die Erschöpfung oder die Motivationsverlust am größten bei Lehrerinnen und Lehrern? Ich frage mich, warum? Es kann doch kaum etwas Sinnvolleres, Wichtigeres auch geben, als mit jungen Menschen zu arbeiten, sie vorzubereiten, sie beim Lernen zu begleiten. Ich nehme an, dass diese Lehrerinnen und Lehrer deshalb den Beruf, oder ich hoffe, dass sie deshalb den Beruf gewählt haben.
Und dann also finden sie sich demotiviert hier wieder. Ich zitiere da ja eine große Studie der Potsdamer Studiengruppe, die unterschiedliche belastete Berufe verglichen haben, darunter auch Lehrer, aber auch Justizwachebeamte, Erzieher, Justizwachebeamte und Jungunternehmer und Feuerwehrleute. Ja? Also das sind alles, wenn man so will, Stressberufe. Und da zeigt sich tatsächlich, dass Lehrer subjektiv die größte Burnout-Gefahr haben und auch die größte Erschöpfungsgefahr haben. Und die sind aber in der Studie in die Tiefe gegangen und gesagt, das Problem trifft aber vor allem jene Lehrer, die schon während dem Lehramtsstudium sich nicht sicher war, dass das da für sie richtige Beruf ist. Das heißt, 2/3 derer, die schon während dem Studium unsicher war, die teilweise dort schon unter Sinnverlust, Überforderung gelitten haben, das sind genau jene, die dann viele Jahre später tatsächlich ins Burnout gehen. Während jene, die sich sicher waren, wie sie jetzt gesagt haben, das ist der richtige Beruf für mich, ich will mit Kindern arbeiten, auch wenn die schwierig sind, die kommen nicht so schnell in diese Gefahr. Interessant ist auch, die Gruppe, die geringste Burnout-Gefahr hat, sind Jungunternehmer. Die haben ja an sich die größte existenzielle Belastung, eigentlich den größten existenziellen Stress. Trotzdem haben sie ein hohes Maß an Selbstbestimmung, arbeiten sehr viel, aber sie tun es selbstbestimmt, sie tun es eigenmotiviert und deshalb ist dort sowohl der gesundheitliche Zustand als auch die Burnout-Gefahr am geringsten. Und das finde ich schon sehr spannend, weil es zeigt, wie groß dieser individuelle Faktor eigentlich ist.
Wir haben viele Mails inzwischen, vielen Dank. Sie teilen sich auf in Zustimmung. Herr Philipp Lerner stimmt Ihnen zum Beispiel zu, wenn Sie sagen, Menschen sind soziale Wesen. Das sich selbst verantwortliche Individuum ist erst Resultat gelungener sozialer Prozesse und führt das noch aus. Leider haben uns viele starke selbstverantwortliche Individuen mit einem hohen Anteil an Männern erst in die aktuellen Krisen geführt und führen uns immer noch. Andererseits aber auch Kritik. Ich darf es stellvertretend vielleicht zitieren eine Mail von Herrn Andreas Unger. Aus seiner Sicht erwähnt die Gegenstrategie mit Blick auf die Macht der Einzelnen, Entscheidungen zu treffen. Aus meiner Sicht ein völlig unrealistisches Unterfangen, schreibt er, in einem global agierenden, konkurrenzorientierten, marktradikalen Gesellschafts- und Wirtschaftssystem, das auf Hierarchieabhängigkeiten, Ausbeutung von Mensch und Natur basiert. Und er schreibt, besser den Einzelnen belehren, als etwas an den grundlegenden und maßgeblichen Bedingungen zu ändern. Fragezeichen könnte man hinzufügen. Die alte Dialektik zwischen dem Entscheidungsspielraum der Einzelnen und der Macht der Strukturen. Gibt es da eine klare Antwort? Ist es das eine oder das andere? Ist es das Zusammenspiel von beiden?
Also mal die Frage, glaubt man daran, dass man sein Leben mit eigenen Entscheidungen zumindest wesentlich beeinflussen und steuern kann? Das tue ich. Wenn Sie wollen, ist das eine ideologische Entscheidung. Genauso wie es eine ideologische Entscheidung ist, zu sagen, das kapitalistische Weltsystem und so weiter ist an allem schuld. Ich glaube trotzdem, für den Einzelnen gibt es zwei Fallen, in die viele Menschen gehen, die einen davon abhalten, sozusagen den Weg der Selbstbestimmung zu gehen. Das ist Rechtfertigung, also es sind die Krisen der Welt, es sind die neuen Medien, es sind diese großen Belastungen, es sind die Krisen. Und das zweite ist Schuldzuweisung. Schuldzuweisungen an die Eltern, an die frühe Kindheit, Schuldzuweisungen an die Gesellschaft. Da mag schon viel dran richtig sein, um nicht missverstanden zu werden, aber es hilft uns nicht weiter. Es hilft uns nicht weiter, wenn wir in diese Fallen gehen. Das, was ich hier sage mit Selbstverantwortung statt Schuldzuweisung, das habe nicht ich erfunden. Ja? Das stellt sich in vielen, vielen Studien immer wieder heraus, dass das ein entscheidender Fakt ist, auch für Menschen, die unter schwierigsten Bedingungen aufwachsen. Amy Werner, damit ist nicht unsere ehemalige Theaterdirektorin gemeint, sondern die amerikanische Mutter der Resilienzforschung, die hat das an Risikokindern in Kao herausgefunden. Was ist der Unterschied zwischen denen, die dort aus schwierigsten Bedingungen gekommen sind und dann eigentlich ein glücktes Leben hatten? Das haben ungefähr ein Drittel, und zwei Drittel sind nicht herausgekommen. Und sie hat gesagt, es sind im Prinzip vier Dinge. Das eine ist eben dieses Prinzip Selbstverantwortung statt Schuldzuweisung. Das zweite ist ein Mentor. Das ist was ganz was Wichtiges in Zeichen wie diesen. Also nicht nur sich einen Mentor suchen, sondern auch Mentor für andere Menschen zu sein. Dann die Zugehörigkeit zu einer idealistischen Organisation. Dort waren das kirchliche Jugendgruppen, aber das kann jede Jugendgruppe sein. Das sind's. Und natürlich gibt es gewisse genetische Faktoren. Das habe ich schon gesagt. Wenn du ein sehr aggressives, cholerisches Temperament hast und aus einer Risikogruppe kommst, dann hast du es natürlich schwieriger. Aber das Grundprinzip an diesem Selbstverantwortung, muss man mal ehrlich fragen, wer hat denn dann Verantwortung, wenn nicht ich selbst? Es ist meine Interpretation, das ist auch, was eben der Viktor Frankl gesagt hat. Aber das ist sozusagen eine Einstellung, die man zum Leben haben kann. Aber ehrlich gesagt, ich habe lieber die Einstellung zum Leben, wo ich sage, ich habe einen Einfluss nicht auf alles. Ich habe auch nicht einmal immer einen Einfluss im Handeln, aber ich habe immer einen Einfluss in Denken, und den lasse ich mir von niemandem nehmen, und den sollte sich auch von niemandem nehmen lassen.
Frau Neumeier zum Punkt Verantwortung. Eigenverantwortung. Ja, grüße Sie.
Bin ich jetzt auf Sendung?
Ja, Sie sind.
Ja, gut. Ich wollte sagen, ich erinnere mich da an meine Mutter. Das ist schon Jahrzehnte her, weil ich bin schon 78 und meine Mutter ist schon lange tot, aber die hat mir das mitgegeben, immer diesen Spruch, wenn ich über irgendwas gejammert habe, ist ein alter Spruch, aber ich finde ihn toll, schmerzt dich in tiefster Brust das harte Wort, du musst, so macht nur eins dich still, das stolze Wort, ich will. Und das habe ich mir schon öfters gesagt. Dankeschön.
Danke Ihnen auch. Ist das etwas, was man so immer entscheiden kann? Vielleicht gebe ich die Frage weiter an Herrn Wagner, ebenfalls am Telefon. Grüße Sie. Nein, in dem Augenblick ist er verschwunden. Schade. Wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel eine Familie oder ein Alleinerziehender, eine Alleinerziehende, die das halbe Monatsgehalt für die Miete ausgibt, und jetzt sind die Preise, wie wir wissen, gestiegen in den letzten Monaten. Vieles ist nicht mehr so leicht. Das sind ja Dinge, die kann ich als Einzelner beim besten Willen nicht ändern.
Aber ich kann sehr wohl, wenn ich sozusagen ein belastbares soziales Umfeld habe, kann ich um Hilfe bitten. Ja? Und damit meine ich jetzt nicht nur die staatliche Hilfe, das ist schon das gesagt, wenn erzähle täglich deine Freunde. Also wie gesagt, bei mir sind auch viele Geschäftsmodelle weggefahren, also ich werde jetzt nicht in absehbarer Zeit hungern leiden, aber für mich ist so eine Worst-Case-Strategie, also ich habe drei Freunde, wo ich weiß, ich kann und zwar drei unterschiedliche Freunde, ich kann dort jederzeit anrufen und sagen, du, kann ich bei dir übernachten, ich brauche jetzt irgendwie ein Quartier. Das klingt jetzt vielleicht extrem, aber gerade in so schwierigen Situationen ist es wichtig, so ein Netzwerk zu haben. Für mich ist die Schwierigkeit, die größte Herausforderung, wenn Menschen diese Netzwerke nicht haben, wenn Menschen wirklich allein sind, ältere Menschen im städtischen Bereich, in der Anonymität, dann wird das ganz, ganz schwierig, das gebe ich schon zu. Da kann man nicht nur sagen, du bist selbstverantwortlich für dein Schicksal, wie kommst du da wieder raus? Aber trotzdem ändert es nichts daran, eine Entscheidung zu treffen und etwas zu finden, wo ich sage, ja, das macht mir trotzdem Freude. Ja? Wir haben übrigens heute einen Montag, viele Menschen mögen ja den Montag überhaupt nicht, aber der Montag ist ja eigentlich schon der erste Tag, wo sich entscheidet, ob ich sage, ist der Montag mein Freund oder ist der Montag mein Feind? Und ich sage, der Montag ist mein Freund, weil lustigerweise zelebrieren wir ja jedes neue Jahr mit großer Freude und guten Vorsätzen. Wenn ich sage, okay, diese Woche, da bin ich dankbar dafür, für die Möglichkeiten, die sich auftun. Ich kann natürlich auch sagen, boah, Montag, jetzt ist wieder anstrengend, jetzt kommt wieder eine furchtbare Woche, wo alles schief geht. Das heißt, noch einmal, diese individuelle Entscheidungsmöglichkeit, die soll man sich nicht nehmen lassen und die hat an sich fast jeder Mensch, es sei denn, um es nochmal ausgesprochen zu haben, wenn es medizinische Ursachen gibt, wenn es eben Depression oder derartige Dinge gibt, dann braucht man einfach natürlich auch ärztlichen Rat und ärztliche Unterstützung. Und da ist auch das Positive, gerade für Menschen, die alleine leben, dass das Tabu, zu einem Therapeuten zu gehen, deutlich geringer geworden ist. Was macht man, wenn man keinen Therapeuten hat? Man fragt seinen Hausarzt, der einen öffentlich kennt. Also dieses Tabu ist geringer geworden, übrigens auch für uns Männer. Das sagen mir meine Freunde, Psychoanalytiker und Therapeuten, dass auch immer mehr Menschen, immer mehr Männer diese Hilfe in Anspruch nehmen. Und ich kann das nur wirklich jedem raten, der sagt, ich schaffe das alleine nicht mehr.
Unser Thema heute, die große Erschöpfung. Wir hören ein Statement dazu von einer Vertreterin der Generation Z. MXM Tune, Seasonal Depression. I just don't see a whole lot of sun. And lately I just can't seem to have any fun. I look outside my window. It's so dark, I feel my eyes begin to close. Seasonal depression's got me sleeping off the days, and I've wasted all my time feeling gray. When the sun peeks out, I sit outside to bask in my tiny bit of light to warm the cold that I feel inside. Been locked up in here with the rain coming down, tried to fool myself to lift up my frown, but a cup of tea and a nap don't solve my problems. I don't like LA except for tacos in Venice, but God, I would move, get some rays and play tennis, and tell my Lyft driver to turn up the volume. Get by, searching desperately for bits of blue in the sky. Sometimes it's hard to wake on up. It takes more than loads of coffee in your cup. 'Cause seasonal depression's got us sleeping off the days, and we've wasted Seasonal Depression ist natürlich nicht dasselbe wie Erschöpfung, aber jahreszeitliche Depression oder Winterdepression, Das wurde während der Pandemiezeit oft auch in einem weiteren Sinn verstanden, aus Kommentaren zu schließen von Hörerinnen und Hörern dieses Lieds auf YouTube, über das Eingesperrtsein und ja, dass man das Gefühl hat, man verschwendet seine Zeit in einem grauen Zustand. Viele junge Menschen haben das so empfunden die letzten Jahre. Sie haben gesagt, es ist ein Mythos, dass die Jungen als Ganze eine verlorene Generation sind. Auch da spaltet sich sehr stark auf. Wir haben schon drüber gesprochen. Das wird Thema sein später in dieser Woche in Punkt 1. Ich möchte es daher jetzt nicht so sehr vertiefen, aber ich möchte auf den Teil Ihres Buchs zu sprechen kommen, den wir haben den Untertitel, glaube ich, fast unterschlagen. Ich habe ihn unterschlagen, Sie haben ihn einmal genannt, die Quellen der Kraft. Und da möchte ich Sie fragen, da waren drei Menschen für Sie. Zwei davon haben Sie persönlich kennengelernt, die waren für Sie da eine Inspiration.
Also ich habe das große Glück gehabt, dass ich Mihály Csikszentmihalyi, den führenden Glücksforscher der Welt, ich habe letztes Jahr im November noch...
Ungarischstämmiger Psychologe genau, in den USA, der hat das Flow-Prinzip
entwickelt Prinzip hat.
Genau. Beschrieben.
Aber wirklich auch einer der führenden empirischen Glücksforscher. Dann David Steindl-Rast, genannt Bruder David, einer der ganz großen Weisen, den ich letztes Jahr im November wieder besuchen durfte. Und Viktor Frankl, den ich eben leider persönlich nicht kennenlernen dürfte. Was ich gemacht habe, ist die quasi diese universellen Prinzipien, die die drei hatten, die völlig unterschiedliche Lebensläufe hatten, aber sowas wie, wenn man so will, generelle Prinzipien entwickelt haben. Und aus diesen Prinzipien habe ich versucht, so klare Leitlinien zu entwickeln. Also Viktor Frankl, noch einmal Prinzip Entscheidungsfreiheit, Csikszentmihalyi, Prinzip die Freude kommt durch das Tun und Anstrengung führt zu Sinn, wenn sie Selbstbestimmung ist. Und natürlich, David Steindl-Rast, du hast in jeder Situation die Möglichkeit, für etwas dankbar zu sein.
Das klingt ja, ich kann mir vorstellen, dass der Gedanke viele Menschen jetzt irritiert. Wofür soll ich dankbar sein, wenn das Leben mich schlecht behandelt oder wenn mein Partner mich gerade, ich weiß auch nicht, vor die Tür gesetzt hat oder ich meinen Job verloren habe und nicht durch eigene Schuld? Warum soll man dann dankbar sein?
Ja, wenn der David Steindl-Rast sozusagen geht den Weg des Heiligen, der ist nicht jedem gegeben. Aber was er schon sagt, ist, es fängt einmal alles damit an, hast du ein Grundvertrauen ins Leben? Und da gibt es Menschen, die starten mit einem sehr hohen Grundvertrauen und es gibt Menschen, die starten mit einem geringeren Grundvertrauen. Aber zum Grundvertrauen gehört schon auch zu sagen, okay, da ist mir jetzt etwas zugestoßen, da ist mir etwas Furchtbares zugestoßen, aber ich bin noch immer dankbar für meine Freunde, die ich habe, für meine Familie. Das heißt, David Steindl-Rast sagt, in jeder Situation, wenn du willst, findest du eine Gelegenheit, um für etwas dankbar zu sein. Und er sagt, wir sollten nicht dankbar sein für die positiven Dinge, die uns zustoßen und undankbar sein für die ganzen Krisen, die ausbrechen, sondern wir sollen dieses Prinzip des dankbaren Lebens, wie er das nennt, langsam in uns entwickeln. Um beim Hörer und den Hörern nicht missverstanden zu werden, ich kämpfe selber sehr damit. Aber Csikszentmihalyi hat mir mal gesagt, wie er das erste Mal gehört hat von Dankbarkeit vom Bruder David, gesagt, na so ein Unsinn, das kann nie funktionieren. Und dann ist er in seinen empirischen Studien draufgekommen, dass das eine dieser Tugenden ist, ob man das jetzt will oder nicht, wo sozusagen spirituelle Weisheiten mit empirischer Forschung übereinstimmen, dass diese Fähigkeit zur Dankbarkeit in jeder Situation tatsächlich etwas ist, das einen Unterschied macht zwischen Menschen, die da weiterkommen und weniger weiterkommen. Um jetzt nicht zu abstrakt zu bleiben, sozusagen möchte ich es an einem konkreten Beispiel sagen, das mir sehr wichtig ist. Was kann man wirklich tun? Rituale sind etwas sehr Entscheidendes. Das heißt, Tim Ferriss zum Beispiel hat dieses Buch Tools der Titanen geschrieben, wo er viele Prominente aus den unterschiedlichsten Bereichen analysiert hat. 90% erfolgreichen Menschen beginnen den Tag mit einem Ritual und beenden den Tag mit einem Ritual. Was ist ein Ritual? Das kann ganz was Einfaches sein. Studien haben gezeigt, für Frauen sind es diese 5 Minuten des Kaffees oder des Teetrinkens. Das ist natürlich die Bewegung, idealerweise an der frischen Luft. Es ist ein Gedicht zu lesen. Aber wichtig ist die Regelmäßigkeit und wichtig ist, dass ich dieses Ritual mache, bevor ich mir meine Mailbox anschaue, mir meine Nachrichten anschaue und den Wahnsinn der Welt überhaupt bei mir hereinlasse. Und das Zweite, was wichtig ist, ein Ritual soll keine Pflichterfüllung sein, sondern es soll etwas sein, was ich gerne mache, was mir Freude macht. Und ich sage das deshalb, weil viele Menschen, die ich interviewt habe, die haben mich darum ersucht, sogar dazu ausführlich Stellung zu nehmen. Erstens, um die zu bestärken, was immer die machen, aber auf der anderen Seite wirklich Menschen zu motivieren, sich diese 5 Minuten Zeit für sich selbst in der Früh zu nehmen. Und am Abend ist ja berühmt dieses Dankbarkeitsritual. Ich schaue auf den Tag zurück und ich werde immer etwas finden, worauf ich dankbar bin. Und wenn man das regelmäßig in seinen Tag integriert, dann, wenn man so will, ist das ein starker Schutzschild gegen Erschöpfung und gegen die Leiden der Welt. Deswegen ist mir das so wichtig.
Am Telefon begrüße ich Herrn Wenzel.
Ja, guten Tag. Mein Beitrag geht dahin, sich auszurichten auf das, was man an der Stelle, wo gerade was passiert, was ich nicht kontrollieren kann, was außerhalb meines Einflusses liegt, mich erstens darauf einzurichten, was wirklich in meinem Einflussbereich liegt. Und zweitens, mich an der Stelle zu fragen, und das ist oft die wirklich aufwendigere Frage in der Beantwortung, was will ich an der Stelle? Also Beispiel, zum Beispiel Ärger mit jemand, mit einem Menschen. Da könnte ich sagen, ja, ich möchte, dass dieser Ärger vorbeigeht, aber zutiefst wünsche ich mir an der Stelle Frieden. Frieden mit mir, weil wie der Mensch weiter mit seinem Anlass, den er da gegeben hat, verfährt, das kann ich nicht beeinflussen. Aber ich kann beeinflussen, was ich an der Stelle will. Und darauf richte ich mich aus und das lasse ich mich auch fühlen. Also ich erzeuge dieses Gefühl in mir und dann ist es ein Stück Wirklichkeit. Und auch wenn es nicht eintritt, habe ich da sehr viel Aufmerksamkeit dann drauf, eben nämlich genau darauf, dass es nicht eintritt und kann mich da wieder drauf ausrichten. Ja.
Ja, Herr Wenzel, vielen Dank für. Ja, ist das ein Plädoyer fürs Langsamerwerden oder wie würden Sie das?
Also es ist erstens auch ein Plädoyer für das Dankbarwerden, was der Autor gerade angesprochen hat, und zweitens ein Plädoyer, mir die Zeit zu nehmen, und das braucht wirklich manchmal mehr Zeit, als mich auf das Gefühl dann auszurichten, wenn ich es denn habe, was ich wirklich will. Was will ich an der Stelle wirklich? Was ist das, was ich mir aus ganzem Herzen dort wünsche? Und zwar unabhängig von einem anderen Menschen, sondern nur für mich. Was ist da meine große Sehnsucht? Wonach sehnt sich mein Herz, mein Leben? Ja, genau, so ungefähr.
Dankeschön. Ja, Herr Andreas Salcher, möchten Sie darauf direkt
etwas sagen? Ja, das hat mich sehr berührt, schon die Sprache, die der Herr Wenzel hier verwendet, das hat mich schon an den David Stein Rast erinnert. Ich glaube, er sagt etwas sehr Wesentliches. Es gibt zwei Fragen. Das eine ist, was will ich vom Leben? Viele Menschen wissen das ja nicht sehr genau, aber es gibt noch eine zweite Frage, die der Viktor Frankl ja immer wieder thematisiert. Was will das Leben von mir? Und da gibt es so eine schöne Theorie, der ich folge, in der ersten Hälfte deines Lebens bist du sehr getrieben von der Frage, was will ich vom Leben? Das sind meistens auch materielle Dinge. Aber in der zweiten Hälfte des Lebens, da kommt sowas wie die Berufung, da steckt so der Ruf des Lebens dahinter. Was will das Leben eigentlich von mir? Und darauf habe ich sozusagen zu antworten. Und das hat nicht eben nur mit mir zu tun, sondern das hat mit anderen zu tun. Das ist übrigens auch eine Gemeinsamkeit, die ich bei David Steindl-Rast, bei Viktor Frankl und Mihai Csikszentmihalyi gefunden habe. Dieses ganz Wichtige, es geht nur um mich, sondern es geht auch, was kann ich für andere tun? Was kann ich, wenn man so will, für die Welt zurückgeben? Das hat ja auch der Kollege sehr gut, unser Hörer sehr gut angesprochen mit dem SOS Kinderdorf. Ja, wenn du etwas für andere tust, dann wirst du dadurch selbst Und es macht immer Sinn, etwas für andere zu tun. Und er hat, glaube ich, auch jetzt sehr schön das Thema Versöhnung und Vergebung angesprochen, nämlich genau in der richtigen Art und Weise. Es geht einmal darum prinzipiell, dass ich mich mit mir selbst versöhne. Ich habe keinen Einfluss darauf, ob jemand, dem ich was angetan hat oder der mir was angetan hat, da habe ich keinen Einfluss, wie der darauf reagiert. Aber wie es mir selber damit geht, darauf habe ich einen großen Einfluss. Und das ist eben auch ein Teil des dankbaren Lebens. Und was der Herr Wenzel auch sehr schön gesagt hat, das ist ein Prozess, das funktioniert nicht durch Affirmation, da kann man nicht auf einen Knopf drücken und ist auf einmal ein dankbarer Mensch. Aber was wir schon alle machen können, ist quasi dieses, welcher Mensch bin ich hier heute, der ich hier heute am Montag bei Ihnen sitze, und welcher Mensch könnte ich sein? Und wie mache ich die Kluft zwischen dem Menschen, der ich hier heute sitze, und der Mensch, der ich sein könnte, wie mache ich den täglich ein bisschen kleiner? Hier und da gibt es einen Rückschritt und manchmal kommt man ein bisschen weiter. Und man kommt meistens dann ein bisschen weiter, wenn man anderen Menschen etwas gibt, wenn man anderen Menschen etwas Positives macht, wenn man eine gewisse Freundlichkeit hat. Das sind die kleinsten Dinge des Lebens, aber das sind so diese Wegzehrungen, die wir eigentlich haben. Man bekommt ein sehr berührendes Mail auf ein Buch, man kriegt eine Bestärkung. Das ist das, was das Leben von uns Menschen ausmacht, auch in Krisenzeiten.
Wir kommen da ein bisschen vielleicht auch wieder zurück zu der Frage, die uns schon begleitet hat. Ist es sozusagen das individuelle Glück oder gibt es eine Art, Glück ist ein großes Wort, aber gibt es eine Art Zufriedenheit, dass es passt für viele Menschen, die sich nicht individuell erreichen lässt, sondern nur gemeinsam und auch, indem man die großen Strukturen anschaut, die nicht aus den Augen verliert. Das wäre sozusagen die umgekehrte Gefahr. Sie haben erwähnt die Gefahr, wenn man nur auf die äußeren Katastrophen und so weiter schaut, dass man dann aus dem Blick verliert, was man selbst tun kann. Und die umgekehrte Gefahr wäre sozusagen, wenn man sich nur auf sich selbst konzentriert, dann gerät aus dem Blick, was wir als Gesellschaft ändern müssen, damit es uns allen gut geht zukünftig und gegenwärtig.
Also ich kann es nur bei einem großen Thema sagen, das mich jetzt unter Anführungszeichen seit 20 Jahren verfolgt und das ich seit 20 Jahren verfolge, nämlich der Versuch, dass das Talent unserer Schüler in dem Land ein bisschen besser behandelt wird, dass wir dem mehr Aufmerksamkeit geben. Und ich kämpfe da wirklich mit viel Engagement, aber bis jetzt mit wenig Wirkung. Und das muss aber jedem bewusst sein, wenn man sich so ein großes Thema hernimmt, dann muss einem bewusst sein, das ist ein langer Weg mit vielen Rückschlägen, mit vielen Widerständen. Aber ich glaube schon, dass jeder, und es gibt viele Lehrer, die tagtäglich diesen Kampf für ein besseres Schulsystem führen. Es gibt viele Eltern, die tagtäglich mit ihren Kindern am Nachmittag sitzen. Mütter, die legasthenische Kinder haben und so weiter. Was ich sagen will, ist, diese großen Themen der Welt, das macht schon Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Ich liebe Geschichte, ich lese dicke Geschichtsbücher. Aus der Geschichte kann man viel lernen. Aber am Ende des Tages geht es schon auch darum, was verändere ich in meiner kleinen Welt. Also die große Welt zu verändern, ist bekanntlich ziemlich schwierig. Aber ich kann mir ja ein Thema, das kann ein soziales Thema sein, das kann ein Umweltthema sein, wo ich sage, aber was kann ich in meinem eigenen Bereich tun, um das ein bisschen besser zu machen? Und das befriedigt und das gibt Sinn.
Andreas Selcher, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Anlass ist Ihr aktuelles Buch »Die große Erschöpfung und die Quellen der Kraft«, erschienen in der Edition A. Sie präsentieren es am kommenden Donnerstag um 19 Uhr in Wien in der Buchhandlung Morawa in der Wollzeile. Morgen in Punkt 1 »Bis zum letzten Fisch«, schwierige internationale Verhandlungen um gefährdete Fischbestände, die Jahreskonferenz der Kommission zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis ist zu Ende gegangen. Über die Ergebnisse oder das Fehlen von Ergebnissen sprechen der Rechtswissenschaftler und Experte für internationales Seerecht Gerhard Hafner und der Meeresbiologe Axel Hein von WWF Österreich. Sie sind zu Gast bei Xaver Forthuber. Danke für Ihr Interesse. Heute sagt das Team an den Reglern Sabine Hein, am Telefon war Paula Kreinig, Regie Noel Krischnick. Für alle verabschiedet sich Johann Kneiss mit John Lennon in einer neuen, frischeren Fassung von I'm So Tired. I'm so